Geld ausgeben mit vollen Händen, das klingt ja verantwortungslos und das klingt so, als ob man Geld ausgibt, was man nicht hat. Und das ist natürlich hierzulande negativ besetzt. Ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Das ist so die Idee von der schwäbischen Hausfrau. Komisches Klischee, aber es scheint sich durchgesetzt zu haben. Und ich dachte mal, das war nur die Idee von Wolfgang Schäuble. Jetzt gibt es einen SPD-Finanzminister und der ist genauso drauf. Wie das Ulrike Herrmann findet, werde ich Sie fragen. Sie ist Wirtschaftsredakteurin, Autorin und hat uns schon einige Bücher geschenkt, die mir zumindest geholfen haben, den Kapitalismus zu verstehen. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Der Sieg des Kapitals und vieles mehr. Und im Moment schreibt sie auch ein weiteres Buch. Und ich freue mich, dass sie trotzdem Zeit hat. Schönen guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Da, wie ist denn das mit Herrn Scholz? Ich dachte, wenn ein SPD-Finanzminister kommt, dann hat er vielleicht mehr Sachverstand. Aber das ist nicht der Fall, oder?
Naja, ich glaube vor allen Dingen, dass er eben Angst hat, sich die öffentliche Meinung zum Feind zu machen, nicht? Denn das haben Sie ja in Ihrer Anmoderation schon gesagt. Die meisten Deutschen sind der Meinung, dass Schulden eben irgendwie etwas mit Schuld zu tun haben. Also das wird ganz schnell moralisch konnotiert und abgelehnt. Und es wird gar nicht gesehen, welche segensreichen Wirkungen die Schulden haben könnten.
Das heißt, der Kapitalismus, das Wirtschaftssystem basiert darauf, dass Leute anderen Geld geben, sogenannte Kredite, die sich damit verschulden, investieren können. Das ist so, müsste doch eigentlich Schulwissen sein. Das müsste doch jedes Kind in der Schule schon lernen, wie das alles funktioniert. Das ist ja
das finde ich auch. Ich fände es auch wichtig, dass man in der Schule tatsächlich mehr über Wirtschaft erfährt. Aber nicht nur die neoliberale Theorie, sondern auch die anderen Ansätze, denn die Neoliberalen gehen ja immer davon aus, dass man erstmal sparen muss, um dann zu investieren. Und das ist genau die falsche Reihenfolge. Also der Witz ist, man glaubt es nicht, aber Wachstum kann es nur geben, wenn es Kredite gibt, nicht? Also sonst lässt sich das Wachstum gar nicht finanzieren, weil ja klar ist, Wachstum bedeutet ja eigentlich, dass man den Verbrauch ausweitet. Aber wie soll das gehen mit dem Geld, das schon da ist, nicht? Also man muss eigentlich neues Geld schaffen, damit die Wirtschaft überhaupt wachsen kann. Und es ist natürlich tragisch, wenn dann der Staat, der sehr wichtig ist, nicht? Denn ungefähr 40% der gesamten Volkswirtschaft hängen ja direkt oder indirekt vom Staat ab. Wenn ausgerechnet der Staat nicht versteht, dass in Zeiten der Krise und wir rutschen auf eine Rezession zu oder sind auch schon direkt in der Rezession, dann nicht versteht, dass er Geld ausgeben muss.
Mhm. Nochmal zurück zu dem Grundverständnis, zu dem Grundprinzip. Wie konnte es kulturell, was glauben Sie, wie konnte es kulturell passieren, dass diese, ich würde mal von einem Irrglauben sprechen, dass man sozusagen einen Privathaushalte gleichsetzt mit dem Agieren des Staates oder mit dem gesellschaftlichen Wirtschaftsmodell. Wie konnte das passieren, dass das sich so durchgesetzt hat und dass diese einfachen Lehren, das ist ja wie die Schwerkraft eigentlich. Man sagt, okay, das Wirtschaftssystem funktioniert so, ich muss mich verschulden, ich muss Kredite aufnehmen und nur so funktioniert Wachstum, dass das so verquer gedacht wird.
Also ich glaube, da spielen zwei Sachen eine Rolle. Das eine ist natürlich, dass es sehr plausibel wirkt, so auf den Einzelnen, von sich auf den Staat zu schließen. Also so nach dem Motto, ja, ich darf ja auch keine Schulden machen. Oder wenn ich Schulden mache und sie nicht zurückzahle, dann werde ich bestraft. Das ist ja auch die reale Lage für den einzelnen Haushalt. Schulden müssen zurückgezahlt werden. Und da ist dann irgendwie ganz schwer zu verstehen, wieso der Staat seine Schulden nicht zurückzahlt. So, das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir ja im Augenblick eine herrschende Lehre haben, den sogenannte Neoklassik, die der normale Bürger als neoliberal kennt, in der Geld, man kann es sich nicht vorstellen, aber das ist die Wahrheit, gar nicht vorkommt. Sondern die haben im Kern eine Gleichgewichtstheorie, die auf der Tauschwirtschaft basiert. Also geht es immer nur darum, wie tausche ich, das ist nicht übertrieben, beispielsweise Äpfel gegen Schuhe. Und diese dynamische Geldwirtschaft, die wir eigentlich haben, spielt da keine Rolle. Und deswegen ist es dann auch passiert es auch so schnell, dass dann Schulden irgendwie abgewertet werden.
Das ist so ein, kann man das so vergleichen, dass sich ein amerikanischer Lebensmitteltechniker hat sich verrechnet, eine falsche Kommazahl ein und das setzt sich über Jahrzehnte weg, dass im Spinat viel Eisen ist oder irgend sowas. Also ich verstehe es immer noch nicht, wer da welches Interesse dran hat, dass sich das so durchsetzt.
Nee, das Interessante ist tatsächlich, daran hat keiner eigentlich ein Interesse. Also auch für die Unternehmen wäre es besser, wenn der Staat sich verschulden würde. Mhm. Das ist tatsächlich so eine Art kollektiver Irrtum. Also das ist jetzt nicht so der Klassiker, wo einige ein besonderes Interesse haben, das sie dann verfolgen. Also um das vielleicht nochmal, den Wahnsinn nochmal so zu erklären, dass das jeder versteht. Also jeder in Deutschland, jedenfalls im Durchschnitt, und hat eine Lebensversicherung. Mhm. So, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben 82 Millionen Einwohner, aber 95 Millionen Lebensversicherungen. Also im Durchschnitt hat hier sogar ein Baby schon eine Lebensversicherung. Ne? So, jetzt weiß ja jeder, wie eine Lebensversicherung läuft. Man zahlt jeden Monat eine Prämie an die Versicherungsgesellschaft. So, das heißt nichts anderes, als dass die Leute eben sparen und das Geld zur Versicherungswirtschaft marschieren lassen. So, jetzt ist aber für die Versicherungskonzerne ja das Problem, wo sollen sie denn hin mit dem Geld? Denn die Versicherungskonzerne dürfen nicht ihr gesamtes Geld in die Aktien oder in Immobilien anlegen, weil beides, Aktien und Immobilien, neigen dazu, ziemlich schnell Finanzblasen zu produzieren. Also in einer Finanzkrise sind immer die Aktien und die Immobilien dann hinterher wertlos, nicht? Also deswegen dürfen die Lebensversicherer da nicht anlegen, sondern sie müssen beim Staat anlegen. So, jetzt ist aber der Staat verschuldet sich aber nicht. Der will gar kein Geld. So, und jetzt rotieren alle Lebensversicherer und wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Und anders gesagt, wenn man eine Lebensversicherung will in Deutschland, dann muss man akzeptieren, dass der Staat sich verschuldet. Sonst funktioniert das ganze System gar nicht.
Das ganze Sozialsystem. Das ist ja, das ganze Sozialsystem baut ja darauf auf, dass aus Geld mehr Geld wird. Also
ja, natürlich, das ist unser System, genau. Aber zum Beispiel, wenn man sowas macht wie die Riester-Rente, ich war immer gegen die Riester-Rente, aber wenn man als Staat eine Riester-Rente beschließt, was nichts anderes ist als eine Lebensversicherung, dann muss man als Staat gleichzeitig bereit sein, sich immer neu zu verschulden. Weil sonst gar kein Ort da ist, wo dieses Geld, das dann die Bürger sparen, hin kann. So, und das, aber diese Zusammenhänge, die sind doch eigentlich schlicht, nicht? Werden von niemandem verstanden. Dann hat man zwar eine Lebensversicherung, man hat Zwangssparen durch die Riester-Rente, aber wo das Geld hin soll, das überlegt sich keiner.
Ich kann Sie gut leiden, aber jetzt machen Sie mir Angst. Also kollektiver Irrtum, das klingt ja schon schlimm. Ist das wirklich schlimm oder ist es noch zu retten? Also wenn die Rezession vor der Tür steht, Europa, in Deutschland, muss man da wirklich Angst haben oder ist Angst in dem Zusammenhang kein guter Ratgeber?
Nein, ich meine, eigentlich wäre es eigentlich ganz schlicht, nicht? Also wie gesagt, Deutschland ist schon eine Rezession. Die Zahlen auch der EZB sind wirklich schlecht. Also das haben ja die Hörer vielleicht auch mitbekommen, dass die Europäische Zentralbank letzte Woche die radikale Kehrtwende hingelegt hat, nicht? Also statt Zinsen zu erhöhen, wird sie die Zinsen weiter niedrig halten, sie wird weiter Geld in die Banken pumpen, also die Krise steht tatsächlich vor der Tür, aber man muss jetzt nicht Angst haben, sondern tatsächlich das Einzige, was man machen müsste, nicht? Es ist, man müsste Geld ausgeben, also Schulden machen und Geld ausgeben, und das ist eigentlich schwer zu verstehen, dass Geld ausgeben nicht beliebt ist.
Ja.
haben ja alle was davon, ja. Keiner, niemand leidet, nicht? Es wäre ein sanfter Weg, die Krise zu vermeiden. Aber sozusagen nur unsere mentalen Hindernisse blockieren dann diesen simplen Weg.
Dann könnte man sagen, ja, das sagt die Hermann jetzt, ja, aber ja, da genau. Sind sie ja nicht die Einzige, die das sagen. Also kollektiver Irrtum ist schon mal das, was bei mir ganz oben drauf steht. Und Schulden machen und Geld ausgeben. Das könnte man sagen, die Hermann spinnt, aber es sagen ja auch noch andere, die Ökonomen Flassbeck und Spieker, die sagen das ja auch schon seit langem und die sind ja auch nicht die einzigen Ökonomen. Ich habe ja festgestellt, dass sogar Mainstream-Ökonomen sagen, die Politik der schwarzen Null, das ist gar nicht so gut und schaut doch mal nach Amerika und so weiter. Also Sie sind mit Ihrer Meinung nicht allein. Kann man das mal festhalten?
Ja, also man muss es vielleicht etwas differenzieren. Also weltweit ist das durchaus Konsens, dass man Geld auch ausgeben muss als Staat und dass man das genau immer angucken muss, wie die konjunkturelle Situation gerade ist. Aber in Deutschland ist man mit so einer Meinung tatsächlich weitgehend allein. Also das nehmen viele Deutsche nicht wahr. Aber wir sind sozusagen mit unserer Wirtschaftspolitik und auch mit der Theorie, die hier an den Universitäten gelehrt wird, sind wir eigentlich der totale Außenseiter weltweit. Nicht? Also alle staunen eigentlich immer darüber, wie blöd die deutschen Ökonomen sind. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass viele Deutsche kein Englisch können und dass dann diese Texte im Ausland nicht lesen können. Sonst würden die nämlich auch alle merken, dass das Staunen über Deutschland eigentlich schon ein weltweites Phänomen ist.
Hm. Aber trotzdem ist ja die wirtschaftliche Situation nicht die schlechteste. Liegt das daran, dass wir nach wie vor so viel exportieren, so aggressiv exportieren und dass diese Party irgendwann vorbei sein könnte?
Ja, also aber die Lage in Deutschland ist gar nicht so gut. Also die Deutschen bilden sich immer ein, dass sie reicher sind, als sie es tatsächlich sind. Also wenn man die Deutschen sind ja immer fest der Meinung beispielsweise, dass sie viel reicher sind als die Franzosen. Das stimmt überhaupt nicht. Und in der Tat ist es aber tatsächlich ein Risiko, wenn man so stark vom Export abhängt wie die Deutschen, nicht? Also inzwischen gehen ja 50% der Wirtschaftsleistung hängen vom Export ab. Das ist einfach Wahnsinn. Denn dann ist man natürlich immer getroffen, wird man immer getroffen, wenn es weltweit irgendwie schwierig wird. Und jetzt schwächelt eben das Wachstum in China und es gibt vielleicht Handelskriege mit Trump und es gibt den Brexit und so weiter. Und alle diese Turbulenzen in der Welt schlagen natürlich immer komplett zurück auf Deutschland, weil es so einen starken Exportanteil hat. Das heißt, das ist überhaupt gar keine gute Strategie, den Binnenmarkt immer zu vernachlässigen, dadurch, dass man die Löhne drückt, weil man ja den Binnenmarkt kann man ja sehr viel stärker selbst beeinflussen.
Nun könnte man sagen, ja, aber in Deutschland läuft es ja noch, wenn man sich jetzt die Briten anguckt. Sie haben ja geschrieben, die Brexit-Anhänger verstehen den Kapitalismus nicht, sonst würden sie den Binnenmarkt nicht verlassen wollen. Also ja. Die Idee des Binnenmarktes, des Europäischen, ist eine gute Idee und Freihandel ist eigentlich auch was Gutes. Verstehe ich das richtig?
Was man verstehen muss, ist, dass der Kapitalismus ja ein dynamischer Prozess ist. Also in dem Sinne, dass es ja ständig zu technischem Fortschritt kommt. Und technischer Fortschritt bedeutet aber letztlich nichts anderes, als dass die Fabriken immer größer werden müssen, damit sich die Produktion noch lohnt. Und wenn man immer mehr produziert, das hat für den Kunden den Vorteil, dass das einzelne Produkt dann billiger wird, aber wenn man immer mehr produziert, braucht man natürlich auch einen Markt, der immer größer wird. Und am besten funktioniert es natürlich, wenn die Vorschriften in allen Ländern genau die gleichen sind, denn dann kann man immer die gleiche Ware herstellen und überall verkaufen. Und genau das leistet der Binnenmarkt. Nicht? Viele denken ja, Europa sei ein Friedensprojekt gewesen oder sonst was. Das ist eigentlich alles Unsinn, sondern Europa ist als Binnenmarkt geschaffen worden, damit die Fabriken optimal produzieren können. Und am Anfang gab es ja nur 6 Länder, die mitgemacht haben, die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich und Italien. Aber das war eben so erfolgreich, so einen großen Markt zu haben für die eigenen Fabriken, damit die dann so richtig in den technischen Fortschritt investieren können und in die Massenproduktion, dass am Ende eben alle Länder mitgemacht haben. Auch die Engländer haben sofort gesehen, schon 1961, dass sie auch rein müssen in diesen Binnenmarkt, damit ihre Fabriken eine Chance haben. So, und dass die Briten jetzt wieder aussteigen, ist einfach Wahnsinn. Nicht, weil man kann ja Freihandel machen, aber ein Freihandelsabkommen leistet ja nie das, was die Fabriken wirklich brauchen, nämlich diese technische Normierung der einzelnen Ware, also dass wirklich in allen Ländern die gleichen Vorschriften gelten, ob das jetzt Verbraucherschutz ist, Umweltschutz ist, Datenschutz ist, das hat ja alles Rückwirkungen immer, diese rechtlichen Vorschriften darauf, wie dann so eine Art, so ein Produkt aussieht. Deswegen wollen die einzelnen Unternehmen in allen Ländern, dass das eben überall dann harmonisiert wird. Und das ist das, was Brüssel macht. Also die Leute denken ja immer, dass in Brüssel, also in der EU-Kommission sonst was stattfinden würde und stellen sich vor, da wäre so eine Art Superkrake. Das ist alles eigentlich Unsinn, nicht? Das Kerngeschäft in Brüssel ist diese ganzen technischen Vorschriften zu normieren, damit der Binnenmarkt funktioniert. Und dass die Briten das jetzt nicht kapieren, warum es diesen Markt gibt und warum man da drin sein muss, das ist aus meiner Sicht eben auch so ein kollektiver, tragischer Irrtum.
Ja. Ist denn der Binnenmarkt für die Menschen eigentlich gut? Das ist ja vielleicht eine pauschale Frage, aber zumindest für den Wohlstand und für die Idee von Wachstum, ist der Binnenmarkt was Positives?
Ja, absolut. Also weil ich meine jetzt in Erfurt gibt es ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwie Automobilwerke, oder?
Naja, nee, also in Eisenach noch, ja. Also es ist bei Erfurt, also, kann man okay gelten lassen, Thüringen, ja.
Ja, okay, in Thüringen, genau. Ja, jedenfalls stellen Sie sich mal vor, die Thüringer Automobilhersteller, wenn die jetzt nur für den deutschen Markt produzieren sollten, das würde überhaupt nicht funktionieren. Hm. Nicht? Dann wäre jedes einzelne Auto wäre viel teurer, weil man ja weniger Stück herstellen kann, aber die gleichen Maschinen braucht. Und der Export ins Ausland wäre mühsam, weil man ja dann immer andere Autos Fotos herstellen muss, damit die dann zu den rechtlichen Vorschriften in den anderen Ländern passen. Also jeder profitiert vom Binnenmarkt. Also das ist, da hat überhaupt niemand einen Nachteil. Also so die Konsumenten bekommen Waren, die billiger sind. Und die Arbeitnehmer können in Fabriken arbeiten, die tatsächlich auch exportieren können. Also wieso man jetzt ausgerechnet den Binnenmarkt nicht immer so zu dem ganz großen Bösen hochstilisiert, ist eigentlich kaum zu verstehen. Aber was dahinter steht, ist natürlich, die Leute erleben, oder man muss sagen, das ist die wirklichen Fehler der Politik, nicht? In der EU wird ja nichts in Brüssel entschieden von der Kommission, sondern die politischen Entscheidungen fallen von den Regierungen im sogenannten EU-Rat. So, und da mal viele dieser Beschlüsse sind auch einstimmig. Das heißt, Deutschland hat da natürlich eine Menge Macht. Also die Deutschen können praktisch alle Entscheidungen verhindern, die sie nicht haben wollen. So, dann ist es so, die Regierung stimmt in Brüssel irgendwelchen Maßnahmen zu, kommt nach Hause und erzählt dann in Deutschland, ja, das wollten die in Brüssel so, obwohl sie selber zugestimmt haben. So, und dann haben natürlich die Wähler das Gefühl, dass alle unbeliebten Maßnahmen immer in Brüssel beschlossen wurden, fern ihrer eigenen Kontrolle, obwohl es in Wahrheit die eigene Regierung war. Und das führt dann so eine Art EU-Müdigkeit, was aber eigentlich wirklich ein bisschen unfair ist, nicht? Denn das war ja immer die eigene Regierung, die das beschlossen hat.
Demnächst wird ja ein neues europäisches Parlament gewählt im Mai. Hat das denn tatsächlich Auswirkungen auf das, was in Europa und Deutschland passiert? Kann ich mit der Idee von Wahlen im Europäischen Parlament was bewirken? Ist es wichtig, sozusagen da auch sich damit zu beschäftigen?
Ja, also weil das EU-Parlament hat jetzt nicht die gleichen Rechte wie beispielsweise der Bundestag, nicht? Also das EU-Parlament ist so mehr ein Kontrollorgan, auch so ein Organ, das die Debatten anregt, was wollen die Europäer eigentlich? Ist aber sehr wichtig und ich glaube wirklich, dass jeder Deutsche zur Wahl gehen sollte, denn was ja schon abzusehen ist, ist, dass es in dem EU-Parlament einen starken Rechtsruck geben wird. Und wenn man das verhindern möchte, dass am Ende wirklich nur noch so nationalistische Parteien da das Sagen haben, dann muss man unbedingt zur Wahl gehen und die anderen Parteien irgendwie stützen.
Am 26. Mai ist das der Fall. Sind Sie letztlich trotzdem hoffnungsvoll oder sind Sie jemand, der sagt, es braucht erstmal den Zusammenbruch, die Leute müssen erstmal spüren, jetzt wie in Großbritannien, dass die Abschaffung des Binnenmarkts, nationalistische Grenzen, Grenzziehung, protektionistische Politik den Wohlstand gefährdet oder zumindest auch oder auch Gesellschaften gefährdet oder sind wir Menschen lernfähig?
Naja, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die denken, wie schön, jetzt kommt eine Krise, dann nach dem Zusammenbruch wird alles besser, weil die Geschichte eigentlich gezeigt hat bisher, dass Krisen sehr gefährlich sind, weil dann der Nationalismus noch stärker wird, nicht? Insofern bin ich jetzt eigentlich gerade nicht so besonders hoffnungsfroh.
Naja, ich hatte gehofft, dass Sie was anderes sagen, aber ich will von Ihnen die Wahrheit hören. Derzeit schreiben Sie an Ihrem neuen Buch, da geht es um das deutsche Wirtschaftssystem, also Ost und West. Kommen Sie denn voran?
Ich finde das alles sehr spannend und ich komme auch irgendwie voran, aber ich bin immer noch in den 60er Jahren, also das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Ja, aber man macht sich gar kein Bild, das war für mich selber eine Überraschung, wie viele wichtige Entscheidungen, die heute unser Leben noch prägen, nicht, in den frühen 50er Jahren gefallen sind. Das gilt sowohl für die BRD wie auch für die DDR, nicht? Also eigentlich diese Anfangszeit ist viel wichtiger, als man heute denkt. Würde. Aber natürlich soll das Buch bis heute gehen und auch die Wiedervereinigung schildern und so weiter. Aber das dauert noch ein bisschen.
Naja, dann will ich Sie nicht weiter davon abhalten. Ist immer eine mühsame Sache, ein Buch zu schreiben. Sie haben ja schon mehrere geschrieben. Die letzten beiden waren Der Sieg des Kapitals und Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Ich freue mich, dass Ulrike Herrmann Zeit für uns hatte und wünsche Ihnen ein gutes Händchen fürs Schreiben.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.